Herzlich willkommen zu dieser Sendung aus dem Studio in München bei Radio Horeb, sagt Ihnen Ulrich Schwab. Ein herzliches Grüß Gott zur Talksendung am Dienstagnachmittag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In München auf der 92,4 und in unserem deutschlandweiten Programm über Satellit und Kabel. Beten mit den Füßen unterwegs auf dem Münchner Jakobsweg, so heißt unsere heutige Sendung. Wir sprechen über das Pilgern im Allgemeinen und über die Wiederentdeckung nicht nur dieser uralten Tradition, sondern auch des Wegs von München aus nach Santiago. Ein Weg, der eben im Mittelalter für viele Pilger zu Hause begonnen hat und auch heute wieder für viele zu Hause beginnt und zum Beispiel von München aus rund 2700 Kilometer bis nach Santiago führt. Unsere heutigen Studiogäste sind diesen Weg nicht gerade als Erste gegangen, aber auf der Strecke zwischen München und dem Bodensee haben Monika und Reinhold Hanna sich vor einigen Jahren auf die Suche gemacht nach dem historischen Jakobsweg und nach Fußwegen, die Pilger in Richtung Schweiz und in ihrem Fernziel Santiago näher bringen. Ein Pilgerführer von Monika Hanna für den Weg von München an den Bodensee und die von beiden angeregte Beschilderung und betriebene Beschilderung des Weges hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren von München aus jährlich mehrere hundert Pilger sich auf den Weg machen, den Spuren und der neu erschlossenen Route vorbei an den Oberbayerischen Seen, durch den Pfaffenwinkel, das Allgäu bis zum Bodensee und in die Schweiz folgen. Unsere Gäste sind also sozusagen Pioniere dieses Münchner Jakobswegs. Ich freue mich sehr, dass Ihr Pilgerweg heute zu uns ins Studio geführt hat. Grüß Gott, Monika Hanna.
Grüß Gott.
Und Frau Hanna ging nie allein auf dem Jakobsweg, sondern war immer in Begleitung ihres Mannes. Er ist ebenfalls zu uns ins Studio gekommen. Auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott, Reinhold Hanna.
Grüß Gott, ja.
Ich stelle Sie beide kurz vor. Sie sind verheiratet seit 40 Jahren. Geboren und aufgewachsen sind Sie beide in Franken im Kreis Kronach. Vor 40 Jahren kamen Sie dann nach München, sind hierher gezogen. Noch nicht ganz so lange, seit 15 Jahren jetzt ungefähr, sind Sie gemeinsam auf diversen Jakobswegen unterwegs. Zwischen 1996 und 2000 sind Sie in Etappen von München nach Santiago gepilgert. Das Thema Pilgern und Jakobsweg hat Sie seitdem offenbar nicht losgelassen. Inzwischen gibt es mehrere Bücher der Autorin Monika Hanna über den Münchner Jakobsweg, aber auch über Kunst und Kultur auf dem spanischen Jakobsweg. Für viele Pilger in Deutschland gelten sie als so etwas wie die Pioniere der Jakobuspilgerschaft, zumindest im süddeutschen Raum. Nun sagen Sie von sich selbst, Frau Hanna, dass Sie vom Pilgervirus infiziert worden sind. Da vermute ich jetzt einfach mal, dass Sie auch diesen Sommer nicht ungenutzt haben verstreichen lassen. Wo waren Sie denn und wann waren Sie denn zuletzt auf dem Jakobsweg unterwegs?
Ja, mit dem Pilgervirus haben Sie völlig recht. Er hat uns wirklich damals gepackt, vermutlich schon auf der allerersten Strecke. Und wir waren auch heuer natürlich wieder unterwegs, nicht ganz so geplant, denn wir wollten eigentlich im heiligen Jahr nicht so viel auf dem Jakobsweg unterwegs sein. Aber wir hatten im letzten Jahr vor, nochmal in einem Stück von München bis nach Santiago zu laufen. Weil wir sind ja beim ersten Mal in Etappen gegangen. Das hat nur bis zu den Pyrenäen geklappt. Dann mussten wir krankheitsbedingt aufhören. Und deshalb haben wir dann heuer die Strecke ab Pamplona bis Santiago gemacht, etwa 800 Kilometer. Es war schön, aber es war genauso voll, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber wenn man schon öfters gegangen ist, dann weiß man ja, was man am besten tut. Man muss ein bisschen antizyklisch gehen, also nicht gerade die meist frequentierten Herbergen benutzen. Und so haben wir uns eigentlich ganz gut durchgehangelt nach Santiago. Mhm. Und das Ankommen war fast so schön wie beim ersten Mal.
Mhm. Sie haben gesagt, es ist heiliges Jahr gerade in Santiago. Was bedeutet das?
Heiliges Jahr in Santiago bedeutet, dass der Jakobstag auf der 25. Juli auf einen Sonntag fällt. Und das ist, glaube ich, seit dem 13. Jahrhundert, dann wird in Santiago ein heiliges Jahr ausgerufen mit all den Konsequenzen, die das dann hat. Da kommen halt sehr viele Menschen. Früher hat man da einen Ablass bekommen. Heute sind sehr viele da, die in Santiago ankommen, nicht nur zu Fuß, sondern auch mit Fahrrad und Bussen und so weiter. Und ja, die Dame im Pilgerbüro hat uns erzählt, dass so kurz vor dem 25. Juli heuer an jedem Tag allein 2000 Fußpilger angekommen sind. Also als wir 2000 angekommen sind, waren es etwa 30 bis 40. Da kann man sich den Unterschied vorstellen. Mhm. Das Pilgern ist also zurzeit in. Mhm.
Sie kannten also die Strecke schon. Wie oft waren Sie bis in diesem Jahr schon mal in Santiago gewesen?
Also ich denke, dass wir seit dem Jahr 2000, als wir das erste Mal angekommen sind, kaum ein Jahr ausgelassen haben. Doch, wir haben das Jahr ausgelassen, als wir uns sehr intensiv mit dem Münchner Jakobsweg beschäftigt haben. Da waren wir also nicht in Santiago, aber sonst fast jedes Jahr. Allerdings nicht immer zu Fuß. Wir haben so einen uralten VW-Bus und mit dem fahren wir auch gerne mal die Strecke. Dann suchen wir uns die allerschönsten Etappen aus, die uns am besten gefallen und laufen da mal ein paar Tage. Aber das Ende war natürlich immer Santiago. Das konnten wir nicht auslassen. Mhm. Wir sind auch schon auf der Via de la Plata nach Santiago gegangen. Das ist jetzt 2-3 Jahre her.
Wo führt die entlang?
Die führt von Sevilla aus nach Santiago, also über Zafra und dann letztlich Salamanca, Orense. Hat uns auch sehr gut gefallen. Die ist noch ein bisschen einsamer als dieser Weg, der von Norden kommt. Aber ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Weg, weil er von der Geschichte her ja anders belegt ist. Da haben ja früher die Mauren gelebt und der ist also schon mehr geprägt aus dieser andalusischen Ecke.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Weg dieses Jahr überlaufen ist, ja, wegen dem Heiligen Jahr, weil besonders viele Pilger nach Santiago unterwegs sind. Herr Hanna, ist denn die Frequenz oder die hohe Zahl von Pilgern, wenn man die tagtäglich auf der Strecke trifft, ist das eigentlich ein Hindernis für das Pilgern, so dass man Freude dran hat?
Es ist kein Hindernis. Weil selbst wie wenn 2000 ankommen, das hat man zwar, haben wir jetzt in Santiago erfahren am Tag, auf der Strecke merkt man das ja nicht so stark. Man merkt es halt abends in den Herbergen und wenn man sich etwas antizyklisch verhält, wie die Monika ja schon gesagt hat, dann kann man dem ja zum großen Teil aus dem Weg gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass man da in einer endlosen Wallfahrt läuft. Das ist es nicht so. Man kann also auch heute noch ohne weiteres selbst im Heiligen Jahr da unten als Pilger unterwegs sein.
Was heißt sich antizyklisch zu verhalten?
Ja gut, die meisten, die den Weg jetzt natürlich gehen und vielleicht das erste Mal gehen, halten sich an diese Tagesetappen, die da in diesen Führern beschrieben sind. Wenn ich natürlich genau immer an diesen Orten ankomme, dann mache ich natürlich genau das, wie sagen wir mal 90%. Wenn ich 4 Kilometer vorher oder nochmal 4 Kilometer weitergehe, dann finde ich genauso schöne kleine Herbergen und die sind zum Teil völlig leer.
Gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück zu Ihrem Beginn Ihres Jakobswegs. 1996 war das, Frau Hanna. Sie beide sind heute zwar im Ruhestand, damals vor 15 Jahren haben Sie beide im IT-Bereich gearbeitet. Wodurch kamen Sie auf die Idee, auf den Jakobsweg zu gehen?
Ja, also die Idee war eigentlich nicht von uns. Und zwar waren wir Bergsteiger. Im Anfang musste immer ein Gipfel sein und es musste am besten geklettert werden. Und so ganz allmählich sind wir zum Weitwandern gekommen, waren schon von München nach Venedig gegangen und waren eigentlich immer auf der Suche nach einem langen Weg. Naja, und es war wohl Weihnachten 1995, nehme ich an, da bekam ich von meiner Schwester ein kleines Büchlein geschenkt über den spanischen Jakobsweg. Und sie hat gesagt, ihr wandert doch so gern, das wäre doch was für euch. Ja, ich habe das dann gelesen, war total begeistert und wollte meinen Mann überreden, dass wir diese spanische Strecke gehen. Und mein Mann hat gesagt, Spanien? Spanien ist heiß und flach, da bringst du mich nie hin. Dachte ich, was mache ich nur? Naja, also alleine hätte es mir ja auch keinen Spaß gemacht. Ich habe es erstmal wieder vergessen, dann habe ich es im nächsten Skiurlaub mitgenommen und dann hat er es gelesen. Und dann, ich weiß heute noch nicht, wollte er mich damit mundtot machen oder hat gedacht, er kriegt das Thema vom Tisch oder wollte er es wirklich angehen? Er hat jedenfalls gesagt, also wenn ich nach Santiago gehe, dann von München aus. So haben es nämlich die alten Pilger auch gemacht. Und wenn, dann in einem Stück, also auf einmal nach Santiago. Ja, dann habe ich überlegt, meine Antwort hat ihn vielleicht verblüfft, weil ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ob wir jetzt jedes Jahr mal in die Berge fahren oder ob wir in einem Stück oder in Etappen nach Santiago laufen, das ist eigentlich egal. Und es war also im Frühjahr, im März, ja, und im Mai, glaube ich, nee, im April, Ostern haben wir schon die erste Strecke gemacht. Mhm. Ja, und wenn Sie ihn heute fragen, dann ist er also mindestens so begeistert vom Jakobsweg wie ich. Also es hat gezündet und es hat uns wahnsinnig viel Freude gemacht. Vor allen Dingen jedes Mal mehr. Also man sagt, viele sagen, man sollte das in einem Stück gehen. Da ist sicherlich auch was dran. Aber wenn ich mich dran erinnere, wenn wir eine Etappe beendet hatten, wir haben uns schon beim Heimfahren auf die nächste Etappe gefreut und die ist immer größer geworden. Und in Santiago hat sich das eigentlich nahtlos zu einem Stück zusammengefügt. Da war ich mir vorher nicht so sicher, aber es war tatsächlich so. In Santiago war das so, als ob wir in München losgelaufen wären und in Santiago angekommen. Und ja, die Freude hat eigentlich hält bis heute an.
Mhm. Woher, Herr Hanna, kommt denn die Faszination durch den Jakobsweg? Was ist da anders, wenn man nach Santiago sich auf den Weg macht, als bei den Fernwanderwegen, die Sie vorher schon kennengelernt hatten?
Ja, also zum einen, dass man sich bewusst ist, dass man Pilger ist. Das heißt, sich aussetzt. Das ist mal das eine. Als Wanderer setzt man sich nicht aus, man geht wohin und freut sich drauf, was man da erlebt, aber als Pilger, deswegen sagen wir immer, soll man von zu Hause ausgehen, da geht man raus aus dem Alltag. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, man begibt sich damit auch in die Obhut von Menschen am Weg und in die Obhut auch der Menschen auf dem Weg und weiß nicht, wo man übernachtet und wo man schläft und welche Etappen man macht. Man sollte auch gar nicht vorausplanen. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied des Pilgerns. Also wenn man pilgern geht, wie gesagt, wir sind, wie ich immer sage, eigentlich nur zweimal gepilgert, weil man diese sich aussetzen und in die Obhut bewusst anderer Menschen und auch, wie ich sage, bewusst des Jakobus und der himmlischen Heerscharen begibt, die auf einem aufpassen, und die passen wirklich auf einem auf, dann ist das schon ein wesentlicher Unterschied zum Wandern.
Also sich aussetzen, damit meinen Sie, man hat dann viele Unwägbarkeiten auf seinem Weg, man weiß nicht, wo man übernachtet, wann man an sein Ziel kommt und so weiter und ob einem die Schuhe noch halten, bis man ans Ziel kommt.
Ja, und auch, dass man sich wirklich entkoppelt mal, dass man die Chance nutzt. Wir hatten, wenn wir gegangen sind, zwar ein Handy dabei, damals quasi 2000, es gab ganz neu die allgemeine Handywut, aber wir haben das fast nie eingeschaltet und auch ganz bewusst abstinent gelebt von Zeitungen, von Fernsehen, von Radio. Ja, man ist mal rausgegangen in so eine Auszeit und dann öffnen sich auch die Sinne ganz anders für das, was um einen herum passiert, und man stellt sich da auch, man stellt auch vieles ganz anders in Frage. Und dieses Aussetzen, sich mal rausgehen, das ist, glaube ich, die große Faszination, die auch jeder merkt, wenn er es macht.
Jetzt haben Sie sich's ja in diesem ersten Jahr 1996 nicht gerade einfach gemacht, denn Sie sind von München aus in Richtung Santiago losgegangen. Damals gab es noch keine Beschilderung eines Jakobswegs.
Nein, das war eigentlich aber auch das Spannende daran. Einerseits das Spannende, andererseits natürlich auch das, was uns dann zum Münchner Jakobsweg getrieben hat. Damals wussten wir aus dem Buch heraus, dass es ab Le Puy zum Beispiel, ab diesen Sammelorten, in diesen vier Sammelorten, dass es markierte Wege gibt. Und die Monika hat die Aufgabe übernommen, die hat ein Lineal genommen und hat es von München aus nach Le Puy gezogen. Und das kam uns natürlich auch entgegen, weil diese Linie führt über die Berge. Und das war ja eigentlich auch unser, wir wollten ja über die Berge gehen. Und dieses Suchen dieses Weges war schon mal das eine Spannende an dem Ganzen, weil man nicht weiß, ja, wenn man in die Berge geht, gibt's Hütten, aber wenn man unten herum dann in die Täler kommt, was macht man da eigentlich und wie wird man da aufgenommen? Und das war das Spannende. Also diese Wegsuche damals, die war, hat uns aber auch einen Haufen Gepäck zusätzlich gekostet, weil wir uns die ganzen Wanderkarten ja noch kaufen mussten.
Wie haben Sie das denn organisiert, Frau Hanna? Wo haben Sie denn da zum Beispiel übernachtet?
Ja, also in den Bergen war es natürlich ganz einfach. Da haben wir uns zu Hause gefühlt. Da haben wir natürlich auf den Berghütten übernachtet. Ansonsten ist es ja eigentlich in Bayern und in Österreich kein Problem, genügend Gasthäuser zu finden. Also an Klöster haben wir damals noch nicht gedacht. Das ist uns erst viel später gekommen, dass ja die alten Pilger immer in den Klöstern übernachtet haben. Das haben wir dann erst beim Münchner Jakobsweg berücksichtigt. Aber wir haben eigentlich nie Probleme gehabt. Und wir sind auch damals schon hin und wieder auf der Straße aufgelesen worden, weil man die dicken Rucksäcke gesehen hat und gefragt worden, ob wir irgendwo zu Hause übernachten können. Und das haben wir natürlich auch gerne in Anspruch genommen. Das heißt, wenn man also nicht jeden Tag genau plant, das ist immer unser Anliegen. Die Leute möchten alles ganz genau wissen, wo schlafe ich denn dann in 3 Wochen. Und man nimmt sich viel Freude, wenn man so viel vorausplant. Und wir haben immer ein Bett für die Nacht bekommen. Wir mussten nie im Freien schlafen oder nie in der Scheune. Später kam dann Schlafen im Stroh auf. Auch darauf haben wir anfangs nicht zurückgegriffen. Also es gibt immer eine Möglichkeit.
Jetzt haben Sie gesagt, anfangs hatten Sie eigentlich die Idee, von München aus am Stück nach Santiago zu gehen. Das heißt, 1996 haben Sie sich dann aber doch zunächst anders entschieden. Wie weit sind Sie denn damals gegangen?
1996 kamen wir nur Deutschland und bis Grenoble, Grenoble. Also wir sind ja meistens, ja, da waren wir berufstätig und in der IT kann man nicht einfach sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit, da ist 4 Monate, das ist eine lange Zeit, da hat sich alles Mögliche verändert. Und deswegen haben wir es meistens auf 3, 4, maximum 5 Wochen, ich glaube, waren wir nur einmal, erst später in Spanien, weil die Etappen dann so länger sind. Aber wir haben versucht, in 3, 4, 5 Wochen vorwärts zu kommen und es hat uns auch gut gereicht. Ja. Bis Grenoble, dann
Le Puy.
Dann haben wir zweimal Moussac, in Frankreich.
Pisebord und dann Santiago.
Ja. Also bis 5 Jahre waren Sie, glaube ich, unterwegs, bis Sie
in Santiago. Und was vielleicht auch wichtig ist, wir waren immer im Mai und September unterwegs. Wir haben auch einen Film gemacht und viele fragen uns, bei euch sieht man überhaupt nicht, dass da mal regnet. Und wir haben tatsächlich in der ganzen Zeit, ich glaube, 2, 3 Regentage gehabt. Vielleicht lag es an den Jahreszeiten im Mai. Also wenn der Schnee vorbei ist, nach Himmelfahrt sind wir losgegangen und wir hatten immer herrliches Wetter. Und der September ist ja auch schön. Also das kann man wirklich nur empfehlen.
Können Sie beschreiben, wie Sie damals Ihre Ankunft erlebt haben, 2000, nachdem Sie also 5 Jahre nach Santiago unterwegs waren?
Fällt mir schwer. Also die Ankunft fällt mir wirklich schwer zu beschreiben. Ich dachte, also man bereitet sich ja darauf vor, man hat so ein bisschen Hoffnung, es gefällt einem ein bisschen Bangen, hoffentlich ist man nicht enttäuscht. Und wir haben die Kathedrale ewig nicht gesehen. Wir sind vorher extra nicht hingefahren, damit wir Santiago nicht kannten. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt nicht ganz genau weiß, wo ist es denn jetzt. Und dann überfiel uns in diesem Torbogen vor dem Operatoriero-Platz, da waren so galizische Dudelsackspieler. Und allein der Dudelsack, der im Kopf getrönt hat, und dann auf dem Platz zu stehen und die Kathedrale zu sehen, das ist wie ein Blitz. Also ich habe die hartgesottensten Männer weinen sehen. Wir waren uns nur noch alle in den Armen gelegen. Und also der Augenblick ist nicht mit Worten zu beschreiben. Das ist vielleicht vergleichbar, der erste Moment, wenn man einen schweren Gipfel macht in den Bergen und man kommt oben an, dann hat man so einen kurzen Moment dieser Freude. Aber wir beide sind in Santiago nicht nur in diesem Moment, sondern wir sind 2 Tage wie auf Watte gelaufen, sage ich immer. Also irgendwie, ich kann es wirklich nicht
beschreiben. Es war Freude pur, wie man eigentlich nur glücklich sein kann.
Jetzt hätten Sie ja eigentlich danach erstmal aufhören können mit dem Pilgern, Herr Hanna. Sie hatten also 5 Jahre lang auf das Ziel Santiago hingearbeitet, sind Jahr für Jahr weitergelaufen. Was hat Sie angetrieben, dass Sie sich dann im nächsten Jahr wieder auf den Weg gemacht haben?
Ja, ich glaube, man muss das mal erlebt haben, diese Ruhe, die man auf dem Weg empfindet und wie man in dieses geistige, ich sag mal, diese historische Welt des christlichen Europas eigentlich eintauchen kann. Das war mir so nicht bewusst, weil wir sowas noch nicht gemacht haben. Alleine, ich sag, nur als, man kann es eigentlich fast nicht beschreiben, alleine nur, wenn man aus dem barocken, aus dieser barocken Welt des Bayerns über die calvinistische Welt der Schweiz in die Gotik der Franzosen und dann in die Romanik nach Spanien reinläuft, da durchläuft man eine Reise, eine Zeitreise rückwärts. Und weil man ja nichts dabei hat, keine großen Führer oder sowas, da kommt man fast sich vor wie die mittelalterlichen Menschen auch, die von diesen Denkmälern, ich sage immer, es gibt da drei Arten von Menschen, die Menschen am Weg, die Menschen auf dem Weg, das sind die Pilger, und die Menschen, die vor uns gelebt haben und ihre Kunst, ihre Denkmäler auf diesem Weg hingestellt haben. Das ist auch ein Unterschied zum Wandern. Mhm. Und weil man nichts anderes dabei hat, beschäftigt man sich und man merkt diese Tympanons zum Beispiel oder diese Fenster in der Schweiz, die Glasfenster, da steckt ja ein theologisches Konzept, da steht ja Glauben dahinter, der uns Menschen manchmal gar nicht mehr so bewusst ist, was die eigentlich aussagen wollten, aber man beschäftigt sich damit und das reißt auch dann Fragen in einem auf, die man im Alltag verdrängt hat. Und das fasziniert, sich damit zu beschäftigen. Man emanzipiert sich, auch als Christ, sage ich mal. Man emanzipiert sich als Christ und das reizt einem immer wieder, dann nachzugehen. Und das war eigentlich der Grund, dass man uns immer wieder auf den Weg gemacht hat.
Ich habe jetzt den Eindruck, wenn Sie das so beschreiben, Herr Hanna, dass Sie als Pilger diese Bauwerke, diese Kunstwerke auch ganz anders erleben als jemand, der als Tourist vielleicht an einen Ort als Ausflug hinfährt.
Völlig richtig, weil man kommt müde an. Man ist eigentlich ausgelaugt, körperlich, aber geistig umso fitter. Das ist ja dieses Sonderbare, dass der Körper eigentlich müde ist abends. Aber der Geist, der Kopf ist viel, viel aufnahmefähiger als man sonst, wenn man da mit dem Auto hinfährt und aussteigt, da ist der Kopf noch voll von anderem Kram, der ist noch nicht ausgeräumt, der ist noch nicht leer, der Kopf. Und da erlebt man sowas ganz anders, ja. Man erlebt auch die kleinen Wunder dazwischen dann, ja, die um Jakobsweg halt passieren dann.
Das ist, glaube ich, was völlig anderes, wenn man eine Kirche besucht. Nehmen wir mal die Wieskirche und man fährt mit dem Auto dahin und schaut sie sich an. Dann hört man sich an, was der Führer zu sagen hat und so weiter. Aber man vertieft sich nicht wirklich. Wenn man zu Fuß an einer Kirche ankommt, wo man den ganzen Tag hingelaufen ist, und ich gebe zu, ich war immer voll auf unser bayerisches Barock und es hat mir so gut gefallen, aber ich habe mich wahnsinnig in diese romanischen kleinen Kirchen in Spanien verliebt. Und ich weiß nicht, wie das die Baumeister gemacht haben. Man geht in so ein kleines Kirchlein, Eunate zum Beispiel. Also ich bin noch nie da angekommen, ohne dass ich weinende Pilger in der Kirche gesehen habe. Man setzt sich rein und man ist plötzlich bei sich selber. Irgendwas strahlen diese aus. Ich weiß nicht, ist es hineingebaut? Die klingen förmlich, ja. Man kann sich da innerhalb kürzester Zeit ist der ganze Tag mit all seinen Mühen weg und man ist wirklich in der eigenen Mitte. Und das habe ich eigentlich nur auf dem Pilgerweg erlebt. Kenne ich eigentlich sonst nicht. Ja. Es ist ein völliger Unterschied, mit dem Auto wohin zu fahren. Das erklärt vielleicht auch, warum wir so sagen, man muss sowas zu Fuß erleben. Weil nur in dieser menschengemäßen Geschwindigkeit kann man das Maximum an Erlebnissen oder an Erkenntnissen, glaube ich, rausholen. Ja. Und diese Kirchen in Spanien, das ist auch der Grund, warum immer wieder, dann stellen sie plötzlich fest, mei, da gäbe es ein uraltes Kloster, aber es ist 20 Kilometer entfernt. Welcher Pilger macht einen Umweg von 20 Kilometern? Das tut man nicht, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Aber es hindert einen niemand dran, hinterher dann nochmal hinzufahren und diese ganzen Ecken einzusammeln, nenne ich sie mal, ja.
Also man muss jetzt aber auch, wenn Sie beide so von den Kirchen schwärmen und dieses kunsthistorische Interesse mitgebracht haben, würden Sie sagen, das gehört dazu, wenn man als Pilger unterwegs ist, dass man da offenen Sinnes durch die Landschaft geht, oder erledigt sich das ganz von selbst, tut sich das ganz selbst beim Pilgern?
Wir haben einen Pilgerfreund kennengelernt. Und er hat uns, das war auf der spanischen Strecke, gleich von Anfang an gesagt, also ich bin jetzt auch Pensionist, aber ich bin überzeugter Atheist. Also ich halte von dem ganzen Zeug eigentlich relativ wenig, weil ich bin wissenschaftlich ausgerichtet und warum läuft denn das eigentlich? Ja, es ist halt, ich bin interessiert, weil geschichtlich ist es ja auch schon ein Phänomen mit seinem Messband da, damit die Herzfrequenz alles stimmt und was weiß ich alles. Und natürlich ist er auch in die Kirchen mit reingegangen. Aber, und ich sage mal nochmal, da sieht man eben auch das Wirken dieses Jakobswegs. Der Jakobsweg wirkt tatsächlich. Er war als in Santiago, als wir angekommen sind, eigentlich eher niedergeschlagen und traurig. Nicht, weil er jetzt nicht die Freude erlebt hat, sondern weil er gesagt hat, wie sage ich das jetzt meiner Frau? Wir haben jetzt ein Leben lang zusammen als Atheisten gelebt. Und wenn ich jetzt heimkomme, muss ich ihr eigentlich sagen, ich glaube, da ist doch was dran. Wissen Sie, das ist etwas, was auf dem Weg passiert. Und erklären Sie das jetzt mal, die Kirchen strahlen tatsächlich was aus. Und diese Bilder da oben, die man da versucht zu interpretieren, die stellen Fragen, die für uns Menschen heute mindestens genauso spannend und interessant sind wie die für die Menschen im Mittelalter. Und wir können sie bloß noch stotternd buchstabieren. Wir müssen uns langsam erst damit wieder beschäftigen. Und das ist schon faszinierend.
Ich glaube, es sind nicht nur die Kirchen. Ich behaupte ja immer, ein Weg, auf dem seit über 1000 Jahren, wahrscheinlich war es ja schon ein vorchristlicher Weg, Menschen gehen, Menschen, die ihren Gedanken nachhängen, Menschen, die beten, meditieren. Vielleicht setzt sich da doch was fest auf diesem Weg, dass er auch was ausstrahlt, sodass jeder vielleicht das findet, was er sucht. Es sind ja jetzt nicht nur religiöse Menschen unterwegs, es sind Religionen aller Couleur, Atheisten, alles ist unterwegs. Und seltsamerweise kommen in Santiago fast alle als Pilger an. Also wo haben sie das eigentlich alles aufgelesen, sage ich mal? Wahrscheinlich erstmal in sich selber natürlich auch, aber vielleicht strahlt dieser Weg ja doch etwas aus. Vielleicht ist er gar nicht so ganz zufällig entstanden, sondern dass das doch eben an, heute sagt man so modern dazu, an Kraftorten entlang angelegt ist, dass er da auch noch was hat, was einem ermöglicht, so schnell in die Ruhe zu kommen und da was aufzufangen und vielleicht für sein Leben was mitzunehmen.
Jetzt haben Sie berichtet, was Sie selbst am Weg fasziniert hat, was Sie selbst gespürt haben an diesen Kraftorten. Aber anscheinend machen eine ähnliche Erfahrung ja ganz, ganz viele Menschen. Denn von Jahr zu Jahr erfreut sich dieser Jakobsweg einer immer größeren Beliebtheit. Nur ein paar Zahlen. Also 1978 wurden in Santiago 13 Pilger registriert. 30 Jahre später, 2008, waren es knapp 10.000 mal so viel, also 125.000. Sicherlich waren es dieses Jahr im Heiligen Jahr oder werden es insgesamt dann am Ende des Jahres nochmal einige 10.000 Pilger mehr sein. Worauf führen Sie das denn zurück, dass dieser Jakobsweg von immer mehr Menschen gegangen wird, Herr Hanna?
Ja gut, man kann vermuten und kann vielleicht auch in sich selbst reinhorchen, aber ich glaube, wenn man mit den Leuten redet, es ist die Suche nach Werten. Ich glaube, jeder spürt, dass das, was uns die Spaßgesellschaft hier vorgaukeln will als Wert und die Werbung vorgaukeln will, spürt, dass das eigentlich nicht ausreicht, um ein, ich sag mal, zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Und ich glaube auch, dass die Menschen einfach auf der Suche merken, dass man, wenn man sich aussetzt, wenn man sich plagen muss, auch mal etwas schinden muss, sich selber überwinden muss und dann Freude spürt, dass das reinere Glück ist, als wenn man, ich sag mal, auf die Wiesen jetzt geht und sich da mit zwei Maß Bier dann auch in einen Himmel vordringt und hinterher dann mit schwerem Kopf am anderen Tag dann das in Frage stellt. Also die Suche nach Werten, glaube ich, bringt die Leute im Wesentlichen auf den Weg. Und ich glaube, es ist auch der Wille, sich zu emanzipieren von Bevormundung, von politischer Bevormundung, wenn man merkt, auch von religiöser Bevormundung, einfach zu versuchen, die eigene Identität zu finden und dann aber auch gerade zu stehen für das. Das lernt man ja auch auf dem Jakobsweg. Und wenn man sagt, der Pilgerweg ist vergleichbar dem Lebensweg, dann ist das wahrscheinlich einer der Hauptmotivationen zu gehen, um zu sich selber zu finden.
Sehen Sie noch andere Gründe, Frau Hanna?
Es mag schon sein, dass das, wir haben also mit vielen Menschen inzwischen gesprochen. Wir machen ja Pilgertreffs fast jedes Jahr mal. Und interessanterweise, da kam oft das Argument, an das ich gar nicht gedacht hatte, viele kannten den Weg schon, bevor wir ihn kennengelernt haben. Und ich sage, ich trage den Weg, ich trage mich schon jahrelang damit herum, aber es hat halt nie die Möglichkeit gegeben. Ich hatte immer keine Zeit oder es war, und irgendwann kommt dann der Augenblick, wo sie sich plötzlich auf den Weg machen. Und da erleichtert es natürlich, wenn man auf Erfahrungsberichte zurückgreifen kann, da waren schon so viele da. Und wenn die das gemacht haben, dann kann ich das vielleicht auch. Und wir kriegen sehr viele Rückfragen. Kann ich denn als Frau alleine gehen? Wie ist es mit dem Gepäck und so weiter? Es gibt jetzt mehr Menschen, die schon zurück sind, die sich auch drum kümmern. Es gibt die Jakobusgesellschaften, die sich drum kümmern. Und jetzt scheint das Ganze leichter zu sein, als wenn sie in den 80er Jahren gegangen wären, wo vielleicht mal 5, 6 Menschen in einem Jahr gegangen sind. Da war das schon schwieriger, die ganze Logistik. Das ist jetzt leichter geworden und dadurch gehen auch viele, die sagen, ach, ich wollte das immer schon mal machen, und die machen sich jetzt auch alle auf. Und es summiert sich natürlich, ja. Jeder erzählt es dem anderen. Und ich glaube schon, dass das, und das immer härter werdende Geschäft mag seinen Teil dazu beitragen, das stimmt, sich eine Auszeit zu nehmen. Wir kennen inzwischen auch viele, die 5 bis 10 Jahre brauchen, bis sie ankommen und die sich dann unterwegs kennenlernen, dann plötzlich gehen doch statt einem kleine Grüppchen. Und das macht das Ganze natürlich auch leichter.
In der Talksendung bei Radio Horeb sprechen wir heute mit Monika und Reinhold Hanna. Sie sind beide vor 15 Jahren zum ersten Mal von München aus auf den Jakobsweg gestartet und haben mit ihrem Buch dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen auch heute jetzt von zu Hause aus, zum Beispiel aus München, starten. Was da für Erfahrungen damals mit verbunden waren und was es für besondere Sehenswerte, für schöne Strecken gibt, zwischen München und dem Bodensee, darüber wollen wir gleich sprechen hier bei Radio Horeb. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Talksendung aus dem Studio in München. Beten mit den Füßen unterwegs auf dem Münchner Jakobsweg, so heißt heute unser Thema. Wir sprechen mit Monika und Reinhold Hanna übers Pilgern auf dem Jakobsweg. Vor rund 8 Jahren haben Sie beide, Monika und Reinhold Hanna, damit begonnen, einen Jakobsweg von München aus zu erschließen. Dem vorausgegangen war Ihre erste Route, Ihre erste Pilgertour von München aus in Richtung Bodensee, dann mit dem Ziel Santiago. Frau Hanna, nachdem Sie 2000 also zuerst in Santiago waren und dann wieder zurückkamen, haben Sie sich zum Anliegen gemacht, den Pilgerweg von München aus zu erschließen, so dass ihn jeder eben finden würde und nicht erst mal 10 Wanderkarten da wälzen muss. Warum haben Sie sich das zum Anliegen gemacht?
Ja, es ist richtig. Wir sind ja unseren eigenen Weg über die Berge gegangen. Wir hatten das damals halt nicht besser gewusst und haben natürlich festgestellt, dass das für andere vielleicht, man kann es erstens mal nur im Sommer machen und es ist vielleicht nicht für jedermann geeignet. Ich glaube, es geht aber jedem Pilger, der jetzt von München ausgeht, gleich. Der stellt plötzlich fest, ab der Schweiz ist ja alles markiert oder stellte fest, ab dem Bodensee gab es Beschilderungen und wenn man einer Beschilderung nachgeht im fremden Land, dann hat man das Gefühl, wir haben immer gesagt, wie im eigenen Wohnzimmer. Man muss sich gar nicht auskennen, man läuft einfach den Schildern nach und fühlt sich irgendwie sicherer. Und wir wollten das natürlich, dass das auch von München aus schon geht. Wir waren nicht die Einzigen, wir haben uns also mit einer kleinen Gruppe zusammengetan, die das gleiche Anliegen hatten und haben dann gesucht, wie könnte denn ein historischer Weg gelaufen sein. Wir haben in der Staatsbibliothek nachgeschaut, wir haben in den Kirchen nachgeschaut. Und seltsamerweise ist uns aufgefallen, wenn man also die Ost-West-Richtung nicht ganz so streng nimmt wie ich damals, dann ist an jedem Ort, an jedem Abend, also was man so Tagesetappen, 20, 30 Kilometer, an jedem Tag ist ein Kloster. Also von München aus, reden wir vom Angerkloster, hat er ja schon immer eine kleine Jakobskapelle. Dann kommt Schäftlern, Andex, Wässerbrunn, Rottenbuch, Steingarten. Wir waren ganz verblüfft und haben gesagt, das kann eigentlich kein Zufall sein. Das sind bestimmt immer schon nicht nur die Mönche, sondern auch Pilger gegangen. Mit dem Finden von alten Pilgerberichten haben wir uns etwas schwer getan. Durch die Säkularisation ist offensichtlich in den Klöstern sehr viel verloren gegangen. Aber wir haben natürlich sehr wohl Spuren gefunden, also Jakobsstatuen und so weiter. Und haben also doch etliches gefunden, was darauf hingewiesen hat, dass hier Pilger gegangen sind. Wir haben also den ersten Teil dann einfach den Klosterweg genannt. Ja, und ab Steingarten, wenn man dann Marktoberdorf-Auerberg, da trifft man auf die alten Römerwege. Da weiß man ja, dass Pilger da gegangen sind. Die sind auch auf den, später sind diese Römerwege ja als Salzstraßen benutzt worden. Und wir sind erst vor 2 Wochen den Weg nochmal abgegangen. Das ist auffällig auf diesen alten Salzstraßen, wenn man die Kirchen anschaut. Da finden es fast in jeder Kirche entweder den heiligen Rochus, das ist ja auch ein Pilgerpatron, den die Italiener besonders verehren. Den trifft man auch in Spanien und Frankreich. Und auf den Jakobus trifft man auch sehr, also überproportional, glaube ich. Und da haben wir uns eigentlich ziemlich sicher gefühlt, dass da wirklich Pilger gegangen sein könnten. Das ist vielleicht nicht ganz historisch erwiesen, aber es ist plausibel. Und als wir in Bregenz angekommen sind, sind wir in diese alte Stadtpfarrkirche St. Gallus gegangen und da war zufällig der Priester in der Kirche und der hat gesagt, was, ihr seid Pilger, dann zeige ich euch mal was. Die haben bei der Restaurierung eine Michaelskapelle gefunden, die ist unterhalb dieser Kirche und da sind so alte Pilgerkritzeleien drin, Muscheln und diese Schellenkappen. Früher musste ja bei den Pilgern immer einer dabei sein, der ein bisschen für Stimmung aussagt. Und all diese Dinge haben wir in dieser alten Kapelle gefunden. Da waren wir ganz glücklich, dass also auch der Endpunkt unseres Münchner Jakobswegs einen historischen, das ist wirklich ein historischer Nachweis von Pilgern hat. Und ich denke, also ganz genau, wenn man gehen würde, wäre der Weg heute auf der Salzburger Autobahn. Also
da empfiehlt es sich so, nicht.
Da kann man natürlich heute keine Pilger mehr hinschicken, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Weg. Und die Klöster haben den Weg auch gut angenommen, war am Anfang ein bisschen schwieriger. Die nehmen also gerne die Pilger auf und insofern sind wir ganz zufrieden damit, ja.
Jetzt haben Sie die Klöster schon genannt, die als Stationen dann nach München Tag für Tag erreicht werden. Ja. Können Sie ein wenig noch den Weg beschreiben, die Landschaften, durch die man hindurchkommt bis zum Bodensee?
Ja, also die Landschaften ist natürlich klar, schönstes Oberbayern, ne? Wenn man wie wir im Mai geht, Löwenzahnwiesen überall von München fast bis hin und wenn man, also ist auch so ein Punkt, wenn man an der Wieskirche ankommt, schon alleine von außen, ist das ja, die ist ja so in diese Landschaft hineingebettet. Also ich glaube, dass da den meisten Menschen das Herz schon beim Anblick aufgeht und wenn man sie innen anschaut, sowieso. Und ja, dann stößt man unweigerlich ins Allgäu. Also man hat ja erstmal den Hohen Peißenberg, von wo man auch diese schöne Landschaft überschauen kann. Und dann den Auerberg, wo man auf der einen Seite nach Oberbayern schaut und auf der anderen Seite ins Allgäu hinein. Mhm. Und das wird natürlich immer, von der Seite her ist es landschaftlich wunderbar. Ja. Und diese kleinen Kirchen und Kapellen am Weg, das Allgäu ist ja gespickt mit Kapellen. Also wir sind jetzt vor zwei Wochen wieder gegangen und ich glaube, wir hatten wirklich lauter begeisterte Menschen dabei, weil einfach das Land so schön ist, ja.
Herr Hanna, welches Wegstück zwischen München und dem Bodensee finden Sie besonders reizvoll?
Also ein besonders schönes Stück ist sicherlich, wenn man von München schon mal rausläuft, die erste Etappe. Man läuft aus dieser quirligen Großstadt raus, an der Patrona Bavaria vorbei und dann an der Isar raus und da hat man schon ein Kunstwerk der heutigen Zeit, das zu denken gibt. Selbst als Münchner weiß man das wenig, oder nicht so oft, dass es diesen Planetenweg gibt, der ja auch sehr eng mit dem Sternenweg des Jakobswegs verbunden ist. Und wenn sie dann die Isar rauslaufen, wenn sie aus dieser Stadt rauslaufen, in die Einsamkeit rein und kommen dann in Schäftlarn an, also dieser Weg gefällt mir schon sehr gut. Aber ich gehe auch ganz gern diesen einsamen Weg zum Beispiel über den Auerberg von Lechbruck, der etwas anstrengend ist, nach Markt Oberdorf rein, wo man wirklich einen Balkon, diese Alpen, alles wie auf einer Terrasse abläuft. Also es ist schon fantastisch.
Boah, ne? Sehr schwer, einen besonders schönen herauszusuchen, weil eigentlich alle gleich schön sind.
Jetzt haben Sie ja damals, ab dem Jahr 2000 ungefähr, auch damit begonnen, sich um die Beschilderung zu kümmern. Also Sie haben mit den Gemeinden Kontakt aufgenommen, um die Erschließung des Jakobswegs voranzutreiben. Gab es da irgendwann dann mal einen Zeitpunkt, dass dieses Stück Weg von München bis zum Bodensee irgendwie komplett beschildert war, Frau Hanna?
Ja, also es war eigentlich erstaunlich, wie schnell das alles gegangen ist. Wir haben zum ersten Mal, ich glaube 2001, getroffen alle und haben Suchen angefangen. Und wir konnten ihn 2003 schon einweihen. Jetzt kam uns natürlich ein Zufall zu Hilfe. Das Landwirtschaftsamt in Fürstenfeldbruck hat so historische Wege, sich um historische Wege gekümmert oder kümmern sollen. Und wir hatten dann einen Menschen, der praktisch den Kontakt zu den Bürgermeistern am Weg herstellen konnte und konnten dann natürlich mit allen sprechen. Und in Schondorf gab es einen besonders aktiven Bürgermeister, der sich also da sehr eingemischt hat. Und komischerweise, sonst, wenn man sowas machen will, man möchte einen Weg markieren, da sagt jeder, ach, eine schöne Idee, aber ob das alles klappt, das ist überhaupt nicht passiert. Das heißt, alle haben uns geholfen und so konnten wir das in kürzester Zeit machen. Also an der Einweihung, das war dann 2003 im Mai, da war vielleicht noch nicht so ganz durchgängig beschildert wie heute, aber die wichtigsten Strecken waren beschildert. In München haben uns schwer getan, weil die möchten keine Wanderschilder in der Stadt haben. Radelschilder gehen, aber Wanderschilder. Mhm. Aber selbst da haben wir dann einige anbringen dürfen. Ja.
Also Sie selber haben da den Schraubenzieher dabei gehabt und
ja,
dann Schilder angebracht.
Ja, selber geschraubt, ja.
Das war so verblüffend. Überhaupt vieles auf diesem Weg verblüffend ist. Aber das Erste, wie Sie schon sagten, dass fast alle Gemeinden vom Bürgermeister höchstpersönlich beschildert wurde. Der hat es nicht ans Bauamt abgegeben. Also ich meine, einige größere Städte wie Kempten, so war der sicher nicht. Aber die hat der Herr Bürgermeister selbst beschildert. Mhm. Und damit wurden die auch ganz anders gepflegt. Das ist ja ganz klar. Und in München, da haben wir das selbst gemacht, auch in Starnberg. Aber heute ist es kein Thema mehr. Heute machen das die Gemeinden selbst. Und das ist auch wichtig, weil wenn ein Weg verändert wird, weil ein neues Baugebiet ausgewiesen wird, dann muss ja die Gemeinde den Weg neu anpassen.
Vielleicht müssen wir nur auf eines aufpassen, was im Anfang natürlich nicht ersichtlich war, dass jetzt doch viele Menschen auf dem Weg gehen und scheinbar rentiert sich jetzt auch für die Gemeinden. Und wir passen auf, dass nicht bei jedem Ort die Schilder plötzlich alle in die Gemeinden reinführen und der Weg plötzlich durch Bayern mehr ändert, weil jeder sagt, der Jakobsweg sollte doch durch unsere Gemeinde gehen.
Dann läuft man
aber,
50 Kilometer
weiter.
Das zeigt,
dass er angenommen worden ist. Ja, da waren wir uns im Anfang gar nicht so sicher.
Aber das ist auch ein Wunder, sage ich mal. Ja. Wir hatten, also in Spanien wird man ja wirklich als, oder ist man zum damaligen Zeitpunkt, als es diese großen 2000 Leute heute ist, ist es natürlich überfordert, auch etwas die spanischen Menschen am Weg, ist klar. Aber da ist man ja sowas von liebevoll aufgenommen worden und sowas von liebevoll betreut worden. Und wir haben gedacht, mei, wie lange wird das dauern, bis das auch in München auf dem Münchner Weg ist? Denn das ist ja jetzt ein neuer Weg. Und da haben wir uns sowas von grundlegend getäuscht. Da sieht man eben, Bayern ist eben noch ein werteorientiertes Land, zumindest auf dem Land draußen. Mhm. Und ich glaube, dass die Pilger heute auf dem Münchner Jakobsweg mindestens genauso liebevoll betreut waren und so herzlich gepflegt waren, wie damals Pilger auf dem spanischen Jakobsweg.
Jetzt könnten wir den Hörern vielleicht noch ein paar Hinweise geben, ein paar Tipps, wer sich vielleicht selbst noch nie auf den Jakobsweg gewagt hat, Frau Hanna? Also von München aus fällt es einem zunächst mal leichter durch die Beschilderung. Auch Ihr Buch von Monika Hanna, der Münchner Jakobsweg, kann sicherlich eine Hilfe sein, um sich da schon mal einzulesen und vorzubereiten auf so eine Pilgerfahrt von München aus. Was würden Sie noch sagen, Frau Hanna, wie kann man sich vorbereiten, wenn man noch nie unterwegs war? Was sollte man da bedenken, bevor man aufbricht?
Also ich glaube, der wichtigste Hinweis ist tatsächlich, packt nicht zu viel in den Rucksack. Also die meisten Leute gehen dann plötzlich selbst auf dem Münchner Jakobsweg. Was heißt die meisten? Viele sieht man mit 20 Kilo am Rücken. Nach 3 Tagen schicken schon die ersten Bäckchen nach Hause, weil es einfach zu viel wird. Also man kann auf dem Münchner Jakobsweg, braucht man nicht mal unbedingt einen Schlafsack oder was. Man kann also mit 6 bis 8 Kilo Maximum wirklich gehen. Alles andere ist von übel, weil dann kann man sich auf den Weg einlassen. Es dauert sowieso eine Zeit lang, bis sich der Körper daran gewöhnt hat, dass er jeden Tag gehen muss. Da kommen eh kleine Beschwerden. Die muss man nicht noch durch den Rucksack noch mehr beschweren. Was besonders vorsichtige Menschen brauchen das vielleicht. Aber in der Regel würde ich nicht alles vorreservieren. Wenn man jetzt da 3 Wochen auf den Jakobsweg geht, dann kann man sich schon darauf verlassen, dass man auch ein Bett für die Nacht bekommt. Und was eben am Münchner Jakobsweg vielen passiert ist, auch das hat uns überrascht, die sind auf der Straße angesprochen worden, weil sie so dicke Rucksäcke hatten. Ja. Seid ihr Pilger? Und wenn die das bejaht haben, sind sie mit nach Hause genommen worden, den Leuten ist sogar die Wäsche gewaschen worden und alles. All diese Zufälle, diese schönen Zufälle, kann ich nicht haben, wenn ich alles vorausplane. Also dieses Loslassen, dieses ein bisschen Auszeit nehmen, muss man vielleicht auch lernen. Wir sind es nicht so gewöhnt, wir sind gewöhnt zu planen. Aber dafür gehe ich ja raus aus diesem Alltag, um zur Ruhe zu kommen. Und es gehört auch dazu, dass ich nicht alles vorausplane, sondern dass ich mich wirklich hineinbegebe in die Obhut der Menschen am Weg. Das mag im einen oder anderen Fall mal schief gehen. Und in Bayern, da kann ich auch mal 4 Kilometer weitergehen oder einen Bus nehmen, wenn ich wirklich gar nichts mehr bekomme. Mhm. Also es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, was muss in den Rucksack und so weiter, wo man nachschauen kann. Also man sollte sich auf den Weg einlassen und lieber drüber nachdenken, warum gehe ich eigentlich auf den Weg, was erwarte ich mir davon und wie kann ich das am besten erreichen?
Jetzt kommen wir gleich ans Ende der Sendezeit. Herr Hanna, meine letzte Frage an Sie. Wann werden Sie das nächste Mal aufbrechen auf den Jakobsweg?
Wir werden sicher nächstes Jahr auch wieder Stücke auf dem Jakobsweg unterwegs sein, einfach weil wir diese Atmosphäre suchen und sonst kaum woanders so finden. Und da freuen wir uns jetzt schon wieder drauf.
Frau Hanna, haben Sie noch ein Buch geplant? Es sind jetzt 2 Bücher rausgekommen von Ihnen. Eins über den Münchner Jakobsweg, das andere heißt Zurück vom Jakobsweg.
Also ich habe jetzt zumindest mit dem Zurück vom Jakobsweg mir alles von der Seele geschrieben, was ich so auf dem Weg erlebt habe und von dem ich auch glaube, dass es anderen hilft. Das steht vom Pilgern, also von der Freude des Aufbruchs über das Glück des Gehens und was man da alles erleben kann, alles drin. Im Moment sind wir immer gerne dabei. Wir machen so kleine Videofilme, wo wir dann auch versuchen, das ein bisschen rüberzubringen. Im Moment habe ich nicht vor, noch ein weiteres hinzuzufügen. Man soll nie sagen, aber ich denke, man kann auch im persönlichen Gespräch sich um die Menschen kümmern. Wir haben jetzt so viel Kontakte, dass wir uns da lieber der Pilger annehmen, die gehen wollen und doch ein bisschen unterstützen brauchen und auch die zurückkommen, dass wir die wieder ein bisschen versuchen, hineinzuführen in den Alltag und auch zu sagen, was heißt es eigentlich Pilgern, was ist der Jakobsweg überhaupt? Und ich glaube, fürs Erste ist es das jetzt.
Ja. Das soll jetzt das Schlusswort gewesen sein für die heutige Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb. Beten mit den Füßen unterwegs auf dem Münchner Jakobsweg. Unsere Gäste waren das Ehepaar Monika und Reinhold Hanna. Sie beide haben vor 15 Jahren den Jakobsweg für sich entdeckt, sind ihn immer wieder gegangen und haben sich in den letzten Jahren um die Erschließung des Münchner Jakobswegs bemüht. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie uns berichtet haben von Ihren Erfahrungen. Wenn Sie, liebe Hörer, etwas über die Erfahrungen von Monika und Reinhold Hanna nachlesen wollen, es gibt eben zwei Bücher. Das eine heißt Der Münchner Jakobsweg von Monika Hanna. Das andere heißt Zurück vom Jakobsweg. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ihnen einen schönen Nachmittag und alles Gute.